von hinten nach vorne sowieso. Spitze
man
das
arbeitet
Beste.
Sich zur Spitze vor.
Ja. Ich
definitiv.
Ich arbeite mich zu den Spitzen vor.
Das hat was mit, ah, oh wow, das hat was mit Vorfreudemanagement zu tun. Ach was, komplett.
Bei mir liegen am Ende alle Spitzen auf dem Teller und dann esse ich alle Spitzen hintereinander.
Ich überlege gerade, ob ich das wahnsinnig genial finde oder weird.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, in dem in dieser Episode alle ein Visum bekommen, denn es ist Spargelzeit. Es gibt Spargel, es wird gespargelt und ich habe so Bock, Jule. Hi.
Hi, Anke. Ich habe mega Bock auf Spargel. Ich freue mich so sehr.
Ich auch.
Ich hätte gerne so, sage ich glaube ich auch sehr häufig, ich hätte gerne so Spargel-Merch. Spargel ist ja so die einzige Gemüse-Obstsaison, die man in Deutschland wirklich so sehr stark auf dem Schirm hat und wo Menschen eskalieren. Und es gibt wirklich, es gibt Spargelstände an Autobahnen. Egal, wo man langfährt, irgendwo sind diese kleinen Buden in Spargel- oder in Erdbeerform, die aber meistens beides verkaufen. Es gibt Spargelkarten, es gibt Spargelfestel, spezielle Spargelhöfe, die dann auf einmal mit einem Wahnsinns-Freizeitangebot um die Ecke kommen. Ich liebe es und ich wünsche es mir für auch jedes andere Gewächs, was hier so angebaut wird und was man gerne konsumiert.
Ich komme mir auch langsam vor, als hätte ich einen Plattensprung, aber im Zuge des Spargelmerches, ich habe permanentes Spargelmerch.
Sie haben permanentes Spargelmerch. Natürlich haben Sie das. Das gefällt mir gut.
Ich bin tatsächlich bei Spargel auch familiär bedingt, würde ich sagen. Sehr am Start. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber meine Eltern hatten früher Landwirtschaft.
Mhm.
Und zu der Landwirtschaft gehörte auch ein kleines Spargelfeld.
Und was heißt klein in dem Zuge?
Ah, ich habe jetzt natürlich nicht gefragt, wie viele Reihen. Also das waren unter 50 Reihen, würde ich jetzt mal denken. Aber es war jetzt so schon nicht so riesen.
Mhm.
Also das ist auch wirklich schon viele Jahre her. Ich glaube, mittlerweile muss man da auch, um das nicht nur am eigenen Hof zu verkaufen, in größeren Dimensionen denken. Ja, aber das war tatsächlich so, dass sich beim Hofleben in der Spargelsaison extrem viel geändert hat, eben weil wir haben sonst nicht Verkauf im Haus gehabt, also von so Kartoffel, Zuckerrübe und sowas. Aber zur Spargelsaison gab es dann eben diesen Hausverkauf. Und tatsächlich ist es halt auch so, dass du Spargelfelder, ich glaube, du stichst die irgendwie 10 Jahre oder irgendwie sowas und dann werden die Stangen so dünn, dass du dann eigentlich das Feld wechseln musst und dann das komplett neu machst. Und mein Vater hat dann tatsächlich, nachdem der Hof quasi schon ad acta gelegt war und er einen neuen Job hatte und das Spargelfeld aber noch nicht ausgestochen war, hat er seinen kompletten Jahresurlaub
Nein.
in der Spargelsaison genommen,
Nein.
Oh um Gott. Diesen Spargel noch zu stechen. Und das finde ich immer noch einfach richtig krass.
Total, total. Weil Spargel stechen, also Spargelernte und auch die Pflege ja wahrscheinlich, das ist ja so eine unfassbare Maloche.
Das ist einfach, also das ist richtig krass. Und ich habe ja jetzt eben diesen Satz mit dem Visum gesagt, ne?
Ja.
Es haben vielleicht nicht mehr alle Leute auf dem Schirm, aber 2020, als wir die Spargelsaison, die fängt so Ende März, Anfang April an, kommt auf die Anbaumethode auch ein bisschen an, sprechen wir gleich drüber, und geht bis Mitte Juni. Das heißt, wir waren full on 2020 im Corona-Modus. Lockdown, niemand durfte rein, niemand durfte raus.
Grenzen zu Tschüssikowski, ja.
Und dann, und da sieht man auch mal, auf welchem Fundament die deutsche Landwirtschaft teilweise gebaut ist, haben rumänische Gastarbeiter tatsächlich Sondervisa bekommen, damit die zur Spargelsaison nach Deutschland einreisen.
Ja.
Weil Spargelstechen ist so eine krasse Maloche und das war damals bei meinen Eltern schon so und ich würde sagen, dass es mittlerweile noch viel schlimmer geworden ist. Die Deutschen haben keinen Bock, Spargel zu stechen, ist so. Und das kriegst du. Also es ist wirklich eine Maloche, weil Spargel wird nicht maschinell gestochen.
Mhm.
Den stichst du von der Hand. Das heißt, du musst...
Jede Stange einzeln.
Grüner Spargel ist einfacher, weil der oberirdisch wächst. Sprechen wir gleich auch drüber. Du musst jede Spargelspitze, jedes Spargelstänkchen von Hand mit so... Da gibt es so eine Zwei-Finger-Technik. Mhm. Da gräbst du dich quasi mit zwei Fingern erstmal um den Spargel drum, gräbst den ein bisschen frei und dann stichst du den mit so einem kleinen Spatenstecher halt aus der Erde raus. Und dann musst du die Erde halt aber auch wieder wie mit so einer Maurerkelle zuspachteln. Und du bückst dich pro Spargelreihe, keine Ahnung, 100 Mal. Also es ist wirklich ein absoluter Knochenjob. Und ich muss auch leider sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich es mir ein bisschen selber verlitten. Weil man dann, ich sag mal, viel des Obstes und Gemüses, was wir essen, kommt aus Italien, Spanien und keine Ahnung woher. Da sehen wir es halt nicht.
Mhm.
In Deutschland kriegen wir es halt am eigenen Leib mit.
Mhm.
Und es ist einfach sehr, sehr krass und sehr, sehr tough. Und ich bin tatsächlich früher auch dann aus Spaß halt mit aufs Spargelfeld dann auch gefahren. Und du musst halt den Spargel tagesfrisch dann auch gerne stechen, natürlich,
ja,
ne?
Ja.
Das heißt, du bist dann halt so um 5 Uhr morgens auf dem Spargelfeld.
Ja. Und dein Vater hat allen Ernstes seinen Jahresurlaub mit Spargelstechen verbracht.
Ja.
Das ist so krass.
Ja.
Das ist wirklich unfassbar.
Da hat er mit seinem dann neuen Arbeitgeber quasi den Deal gehabt, dass er dann eben in dieser Zeit seinen Jahresurlaub nehmen kann. Und ja, dann wurde Spargel gestochen.
Das muss ich wirklich erstmal verarbeiten.
Ich wollte jetzt auch, habe jetzt schön die Stimmung runtergezogen, damit wir uns gleich an der Spargelstange wieder hochziehen können.
Ja, genau. Lass uns gemeinschaftlich an dieser Spargelstange wieder hochziehen. Wir lieben dieses Gewächs, auch wenn es eine unfassbare Arbeit ist, es aus der Erde zu kriegen auf unseren Teller drauf.
Ich habe mal nachgeguckt. 1,5 Kilo ist der Deutsche im Schnitt pro Jahr an Spargel.
1,5 Kilo.
Das schaff ich in einer Fuhre.
Ja, also, oder gib mir eine Woche.
Ja, also ganz ohne Probleme. Das Einzige, was mich davon abhält, nicht unendlich viel Spargel zu essen, ist der Preis.
Ja, und manchmal auch Stichwort Spargel schälen. Man hat natürlich eine gewisse Grundgeschwindigkeit sich mittlerweile zugelegt und für mich selber da mal eben 4 Stängchen runterzurocken, gar kein Problem. Aber je nachdem.
Man muss halt kein großes Spargelfest für viele Leute machen.
Ja,
solange man für 1 bis 2
ich koch
Personen kocht, ist das einfach
Feierabend.
Überhaupt kein Problem.
Aber ganz grundsätzlich, wir reden mal wieder über den Johannistag.
Mhm.
Der Spargel ist
der traurigste Tag des Jahres.
Es ist der traurigste Tag
des Jahres. Der 24. Juni.
Buh.
Tatsächlich.
Schlimmster Tag.
Wird da das letzte Mal traditionellerweise Spargel gestochen. Und
es ist auch der letzte Rhabarbertag, haben wir gesagt.
Ist auch der letzte Rhabarbertag, genau.
Es geht ungefähr los. Ich finde, wir sind dieses Jahr schon wirklich sehr früh dran. März, es ist ein bisschen ungewöhnlich.
Ja.
Ich glaube, für viele Leute ist Ostern immer so ein Ding. Ostern wird teilweise angegrillt oder angespargelt oder beides.
Tatsächlich wird es auch teilweise immer früher, nicht nur wegen Klimawandel mit der Spargelernte, sondern weil sich die Anbaumethoden tatsächlich auch sehr, sehr stark verändert haben. Also meine Eltern haben entweder gar nicht oder nur am Anfang der Spargelsaison unter Folie gestochen. Also es gibt so verschiedene Varianten.
Wir kennen alle diese, wenn man denn dann mal durch Teile von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, durch Teile von Baden-Württemberg, im Osten gibt es auch noch einiges, durch die Prärie fährt und man sieht diese Folientunnel.
Ja, Folientunnel oder eben Folientunnel gibt es. Und es gibt einfach Folien, die auf den Reihen liegen.
Ja, da bin ich gleich mal gespannt, ob du mir den Unterschied quasi erklärst.
Also ich meine, in dem Rabbit Hole war ich komplett drin.
Du entstammst einer Spargeldynastie.
Ja.
Also man sieht einfach auf den Feldern so lange Reihen, als würde da einfach eine dunkle Folie auf dem Boden liegen. Und zwar nebeneinander, richtig schön gestreift. Das ist der Spargel.
Das ist der Spargel. Und das ist quasi die, ich nenne es mal, erste Eskalationsstufe, die schwarz-weiße Folie.
Haben wir ansatzweise auf dem Schirm, ab wann da die Folie ins Spiel kam?
Also auf jeden Fall ist es mittlerweile so, dass fast nur noch unter Folie gestochen wird. Ich würde sagen, also ich kann dir jetzt nicht nicht, also lass ich es mal so.
Auf die 80er oder sowas.
Nee, ja, später. Hm. Ich würde mal sagen, lass es mal so 20 Jahre oder sowas gewesen sein.
Weil man muss sagen, der Spargel wächst natürlich auch ohne die Folie.
Mittlerweile fast gar nicht mehr tatsächlich. Also theoretisch wächst er ohne die Folie.
Auf jeden Fall. Und sobald er aber halt das Köpfchen aus der Erde rausstreckt,
wird das Köpfchen lila und das Köpfchen mag der lila. Deutsche nicht.
Und das schmeckt dann, man das?
Das, also es gibt Leute, zum Beispiel auch meine Mutter, die sagen, der Spargel schmeckt dann intensiver, wenn der lilane Köpfe hat.
Es ist aber nichts Schlechtes ist.
Nee, aber es ist tatsächlich so, dass der Spargel zum Beispiel auf Versteigerungen und dann im Handel sofort weniger wert ist, wenn der lila Köpfe hat.
Das ist so absurd. Auch immer diese, wie dick ist der und der Spargel hat die ganz geraden, dünnen Stangen haben zum Teil lächerlich horrende Preise. Und dann guckt man wirklich am gleichen Stand einfach mal eine Kiste daneben oder zwei Kisten daneben.
Wo es ein bisschen krumm ist und dann.
Ein bisschen krumm, irgendwie ein bisschen dicker, ein bisschen ungleichmäßig. Ja. Oder auch Spargelbruch, ich bin all in Spargelbruch. Warum
Spargelbruch
der nicht?
Perfekt für Spargelsuppe.
Ist doch absolut
genial.
Musst
du nicht mehr die Stückchen schneiden. Aber es ist tatsächlich so, sobald, also ich erlebe das bei keinem anderen Gemüse, dass es so sehr um die Normung geht. Bei Gurken vielleicht noch, dass du da halt keine krumm willst, aber bei Spargel
ja, Karotten
eben
auch, also
auch
das
die
ist,
Dicke
ich auch
und
nötig.
Sowas. Genau, und um nochmal zurück zur
genau.
Folie zu kommen. Und dieses Lichtding ist tatsächlich auch ein Grund, warum fast nur noch unter Folie gestochen wird. Weil
also Lichtding, man muss den armen Spargel vor Sonne schützen, damit er sich bloß nicht in etwas lilafarbenes verwandelt.
Ja, weil sonst müsstest du auch potenziell zweimal am Tag stechen. Dann bist du halt morgens und abends auf dem Spargelfeld.
Alter, ich krieg Rückenschmerzen nur beim Gedanken daran.
Und
oh
wenn
Gott.
Du dir halt die Folie draufziehst, schützt du den Spargel vor dem Licht. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist aber auch, im Moment, noch relativ am Anfang der Spargelsaison, sehen wir die Folie auf der schwarzen Seite, weil du damit die Hitze aufs Spargelfeld bekommst.
Ja.
Also Spargel hat am allerliebsten eine Temperatur von 20 Grad.
Sonniges Kerlchen, finde ich gut.
Ja, richtiges sonniges Kerlchen. Wenn du die schwarze Seite von der Folie hast, dann erhitzt sich die Folie stärker, dann ist das Spargelfeld wärmer.
Ja.
Im Sommer willst du aber auch nicht, dass der dir halt zu hoch schießt, dann drehst du die weiße Seite nach außen, drehst du quasi die komplette Folie einmal um.
Ja.
Und dann reflektiert eben weiß das Sonnenlicht und dann heizt sich das nicht so doll auf. Der Spargel wächst nicht so super schnell. So, Folie ist quasi die erste Eskalationsstufe.
Das heißt, es muss auch jedes Mal, die Folie wird zur Seite gerückt, der Spargel wird gestochen, Folie wieder drauf.
Genau.
Genial.
Du machst es dann, du legst dir dann quasi ein Stück von der Reihe frei und dann musst du die Folie halt auch wieder einbuddeln, ne? Weil die will ja auch nicht wegfliegen.
Ja, und es windet da natürlich, weil es ist ja meistens doch eher flaches,
flaches
Land. Ja, fantastisch.
Dann haben wir Folientunnel auch noch. Das ist quasi wie so kleine hügelförmige Gewächshäuser, die über Spargel drüber gestülpt werden.
Ja.
Da wird es potenziell ein bisschen wärmer. Das heißt, damit kannst du auch nochmal die Spargelsaison ein bisschen nach vorne ziehen. So.
Ja.
Da geht es teilweise wirklich um Tage oder zwei Wochen oder sowas. Ne? Aber es macht anscheinend so einen Unterschied.
Wow.
Und dann gibt es tatsächlich auch Spargelfelder mit Fußbodenheizung. Tatsächlich einfach Rohre, die durch Spargelfelder durchgeleitet werden und durch diese Rohre wird dann Wärme geleitet.
Ja, das ist wirklich, das ist Eskalationsstufe 3.
Das ist wirklich Eskalationsstufe 3. Das war damals, glaube ich, ganz, ganz neu, als meine Eltern noch gespargelt haben. Und da, also es gibt dann gefühlt so ein bisschen Greenwashing im Sinne von, da wird dann gesagt, ja, das ist ja Abwärme von irgendwie dem Industriegebiet nebenan und so. Die Abwärme könntest du aber natürlich auch für andere Sachen benutzen als für Spargelfeld. Auf jeden Fall ist die CO2-Bilanz vom Spargel, der beheizt ist, natürlich am allerbekacktesten.
Ja, absolut lächerlich.
So, die Folie kannst du wenigstens noch, also die kannst du zum einen jahrelang benutzen. Zum anderen kann man die relativ gut recyceln, weil die nur aus einem Kunststoff besteht. Und es ist tatsächlich so, dass in Deutschland fast nur noch unter Folie gestochen wird. Und es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg, habe ich gelesen, so ein Ort, der hat ein Gütesiegel. Der ganze Ort sticht folienfrei. Da gibt es quasi das Gütesiegel folienfrei gestochener Spargel. Also.
Schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
Genau.
Also wenn wir das mal zusammenfassen dürften, Spargel ist ganz, ganz toll und köstlich, ist ein wahnsinniger Pain im Anbau, ein Riesenpain in der Ernte, CO2-Bilanz auch, wenn man genauer hinguckt, zum Teil katastrophal.
Aber trotzdem, natürlich hat deutscher Spargel eine bessere CO2-Bilanz als zum Beispiel peruanischer oder spanischer Spargel oder sowas, deswegen, also, ja.
Ja, und
Sorry, wenn wir euch jetzt den Spargelkonsum ein bisschen verlitten haben, habe ich bei mir selber auch schon gemacht.
Wir sind ja auch irgendwie ein Stück weit Info-Podcast und dann muss das halt auch mal stattfinden.
Dann muss es auch mal kurz wehtun. Wir müssen mal kurz mit der Spargelstange dahin
stechen,
wo es wehtut.
Einmal kurz pieksen und vielleicht sorgt es ja auch dafür, wenn ihr das nächste Mal irgendwo an einem Stand vorbeikommt, wo ein Spargelstängchen mal eine kleine lilane Stelle habt, dass ihr sagt, ach, wisst ihr was, probiere ich mal.
Oder dass einem die Preise eben nicht mehr so mondmäßig vorkommen, ne?
Dass man es vielleicht auch irgendwie versteht, warum ist das Zeug so teuer? Weil, genau. Also, beug dich doch halt einfach mal viermal hintereinander auf die Höhe und schlag eine Folie zurück und also ich möchte jetzt schon Voltaren grobflächig auftragen.
Grüner Spargel tatsächlich ist einfacher in der Ernte. Also grüner Spargel und weißer Spargel ist im Prinzip dieselbe Pflanze.
Wir haben weiß, lila, grün.
Genau. Und wir haben Spargel, der erst weiß ist. Und wenn der dann quasi oberirdisch wächst, wird der erst lila und dann wird der Spargel grün. Jo. Licht, Chlorophyll,
ja,
there we are. Ja. Und grüner Spargel wächst eben nicht in diesen Hügeln, weil die Hügel sind ja dazu da, dass der Spargel länger unter der Erde ist. Den willst du sowieso oberirdisch haben, deswegen der wächst so in so kleinen Hügelchen und dann siehst du den ja auch, wenn du den stichst und dann ist einfach einfacher in der Ernte. Aber in Deutschland tatsächlich der meiste Spargel, weißer Spargel auch im Anbau.
Weißt du, wie es mit dem weißen Spargel außerhalb Deutschlands bestellt ist? Also ich habe immer das Gefühl, dass es ein sehr deutscher Hype ist.
Es ist aber auch in Deutschland, es ist aber auch im Ausland quasi ein Qualitätsprodukt, deutschen Spargel zu haben.
Ich habe immer das Gefühl, wenn auch in irgendwelchen Serien oder Filmen aus den Staaten oder sowas.
Ja, da ist man eher so beim Green Asparagus.
Es ist immer der grüne Asparagus, ja. Und da spielt irgendwie dieser weiße gar keine Rolle.
Ja, und da spielt auch Saisonalität nicht so eine Rolle, weil da kommt er sowieso wahrscheinlich aus Peru oder irgendwie sowas, wenn du in den USA bist.
Weil das bei uns ja wirklich, people are obsessed. Und auch zu Recht. Und weil ich finde auch, dass es gibt einen geschmacklich ganz großen Unterschied zwischen weißem und grünem Spargel. Also
hat für mich auch unterschiedliche
Eigenschaften
und auch so Anwendungsgebiete.
Ja, ich würde mir niemals eine Spargelcremesuppe aus grünem Spargel oder irgendwie so diese Stangen mit Schinken und Hollandaise und da liegt grüner Spargel.
Nee.
Weird.
Mm-mm.
Ah, das finde
ich
mal komisch.
Ich würde mir weißen Spargel nicht auf den Grill legen, grünen Spargel aber schon.
Weißen Spargel würde ich grillen, wenn ich reich wäre. Wenn ich aus einer Spargeldynastie käme.
Ich komme aus einer Spargeldynastie und bin nicht reich. Jetzt haben wir ja ein bisschen uns den Spargel verlitten, jetzt müssen wir uns ein bisschen auch wieder zurückholen.
Auf jeden Fall.
Weil Spargel ist, ich esse es schon einfach
ich liebe Spargel.
Gerne. Ich habe jetzt schon.
Ich schalte auch in diesen Eskalationsmodus, wenn es losgeht. Ich sehe den am Markt und denke.
Ich kann nicht auf den Markt gehen und keinen Spargel kaufen, wenn Spargelsaison ist. Es ist einfach wirklich so.
Also man hat eigentlich noch so, wenn er wirklich zu früh da ist, Stichwort Heizdecke und Erdwärme und Gedöns und
man merkt immer, finde ich schon, sobald er sich dann doll verbreitet, ab dann ist okay.
So man sieht wirklich den ersten Spargel und denkt sich, also man sieht das Preisschild daneben und denkt sich,
wrong.
Das kann doch nicht sein, aber man, da geht schon dieses Kribbeln los und diese Freude und ja. Ich denke immer, haben Italiener das quasi, also zum Beispiel
haben die
Italiener.
Haben die das ganze Jahr?
Haben die das ganze Jahr? Da kommen die Artischocken, haben die dann dieses Gefühl, was wir haben, wenn die Spargelsaison losgeht, haben die das?
Ich wünsche es denen sehr, es ist ein sehr glückliches Leben.
Oh, es ist so geil.
Aber gleichzeitig auch, es ist auch immer wieder traurig, wenn dann der 24. Juni ist und vor allen Dingen, wenn man dann in der Zeit in Urlaub ist und man denkt so,
oh, jetzt habe ich die Spargelzeit
jetzt
verpasst.
Jetzt habe ich 2 Wochen Spargelsaison verschenkt.
Oh mein Gott. Gott,
ich wünschte, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte solche Gedanken schon.
Nein.
Aber ich hatte solche Gedanken schon. Naja. Deine Top 3 Beilagen, Jule.
Meine Top 3 Beilagen. Also, Spargel kann ich ohne Hollandaise. Kann.
Ist es aber eine Beilage für dich?
Ich finde, die Definition von Beilage ist immer schwierig, wenn wir über sowas wie eine Garnitur sprechen.
Ja, nee, deine Beilage, nicht Garnitur.
Gut, also ich brauche Hollandaise oder flüssige Butter ist einfach gesetzt.
Aber das ist ja eine Garnitur.
Ist eine Garnitur. Okay. Schinken.
Mhm.
Ich brauche Schinken. Und zwar roh und gekocht, aber auch ein richtig, richtig guter.
Gibt ja auch sogar Spargelschinken, ne?
Es gibt Spargelschinken.
Es gibt.
Was soll denn Spargelschinken sein?
Es gibt.
Wurden die Schweine mit Schinken, mit Spargel gefüttert?
Nein, das, da wo manchmal oben so eine Kräuterkruste oder so eine Currykruste oder sowas dran ist, gibt es dann auch, dass da kleiner grüner gehäckselter Spargel zum Beispiel dran ist.
Wow, that escalated quickly.
Ja, aber auch die Metzgereien eskalieren nämlich, wenn Spargelzeit ist. Das muss ja, das man stimmt auch
allerdings.
So sagen, ne?
Das stimmt allerdings. Es werden ja wirklich auch so fertige Sets mit Spargel, Drillinge, also Kartoffeln, junge Kartoffeln und Schinken angeboten.
Okay,
also ich revidiere meine Nummer eins. Meine Nummer eins sind Drillinge.
Ja.
Weil geile, man muss die mit der Butter...
Geile, cremige Salzkartoffeln.
Genau. Gerne eine junge, quietschgelbe Kartoffel dabei, die so richtig nach Kartoffel schmeckt.
Mhm.
Das ist meine Eins. Mein Platz zwei zum Spargel ist... Es ist der Schinken. Ein richtig, richtig guter Schinken. Und wenn es auch wirklich so eine Scheibe gekocht, eine Scheibe roh und sowas richtig... Oh, das duftet schon so und
Spargel,
ist lecker.
Spargel, Schinken, Kartoffel, das ist schon auch eine Dreifaltigkeit, oder?
So, und jetzt wird es langsam schwierig. Ganz ehrlich, ich liebe einen Schnitzel. Ich finde einen Schnitzel dabei schön.
Ich glaube, ich habe mich selber mit der Frage torpediert, weil für mich sind Beilagen Kohlenhydratbeilagen gewesen. Und ich denke jetzt die ganze Zeit, ja, aber.
Moment mal. Gibt es für dich eine andere Kohlenhydratbeilage? Ah, ich ahne, wo du hin möchtest. Ist für dich... Ich nenne das Ganze Schnittlauchpfannkuchen. Du hast ein wunderbares anderes Wort. Ist das für dich eine Beilage?
Ja.
Oh.
Kratzete.
Kratzete. Erzähl mir alles über Kratzete, fantastisch.
Oder Kratzete. Kommt aus dem Schwäbischen.
Kommt, ja.
Und ist im Prinzip ein salziger Kaiserschmarrn.
Love it. Da ist wahrscheinlich schon auch sowas wie Schnittlauch drin. Bisschen was Grünes.
Genau.
Bisschen
also
grün Zeug.
Kann man auf jeden Fall mit Schnittlauch machen, kann man auch ohne machen. Und ist halt ein salziger Pfannkuchenteig. Nicht super salzig,
ja,
aber halt wirklich kein süßer Pfannkuchenteig und den machst du wie einen Kaiserschmarrn und das kannte ich tatsächlich lange gar nicht und dann habe ich das mal irgendwo im Internet gesehen und dann dachte ich so, ja, das
ja, natürlich wollen wir das.
Genau.
Gott, ist das gut.
Das ist richtig geil.
Also und Kaiserschmarrn ist ja ein relativ fluffiger,
genau,
Pfannkuchen.
Es ist halt auch geil, weil der natürlich... so eine potenzielle Hollandaise oder Bechamel oder sowas geil aufsaugt.
Genau, und der halt wird ja dann in so wunderbare Stückchen gerissen.
Ja,
das heißt, du hast außen schon irgendwie eine Form von leichte Röstung, hast dann aber wirklich diesen super fluffy Pfannkuchen.
Mhm.
Und da hast du dann richtig geilen Stangenspargel,
ja,
weißen Spargel und eine Hollandaise drüber.
Mhm.
Ich will das jetzt haben. Ich will das jetzt auf der Stelle essen.
Ich finde aber auch, was du gesagt hast, Spargelschnitzel... Es gibt in Frankfurt das Frankfurter Schnitzel. Das ist, haben wir ja auch schon mal zusammen gegessen.
Oh Gott, ja.
Schnitzel, grüne Soße, Kartoffeln.
Ja.
Und das gibt es dann natürlich
in der
Spargelsaison auch als Frankfurter Spargelschnitzel. Da liegen dann noch 5 Stangen Spargel daneben.
Wirklich, I'm dying. Oh Gott, ich will es sofort essen. Ja, fantastisch. Ich finde auch eine geräucherte Forelle übrigens. Aber das ist wiederum keine Beilage.
Nee, ab jetzt sind wir auch im Gerichte-Freestyle.
Im Gerichte, ja.
Spargel-Ei ist eh eine Mörderkombi.
Ja, auf jeden.
Haben wir ja in der Hollandaise quasi auch schon. Und es gibt ein französisch-stämmiges Gericht, glaube ich, das Spargel-Mimosa heißt. Hat nichts mit den Mimosas Sekt und O-Saft zu tun.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ziehst du dir da zum Brunch irgendwie eine Spargelschorle mit Sekt rein?
Das ist tatsächlich mit hart gekochten, gehackten Eiern und dann kommt da nochmal so eine Vinaigrette dran mit so einer Schalotte, mit einer Kaper, mit ein bisschen Senf oder
ich
hab sowas.
Ich habe eine Frage, ist der Spargel roh mariniert?
Nee, der ist
gekocht.
Der gekocht
und klein geschnitten? Kalt?
Nee, der in Stangen.
Oh.
Der ist gekocht und warm und in Stangen.
Mm.
Und statt einer Hollandaise?
Ja.
Ich fange auch schon an, die Wörter vorne zu betonen, einfach weil ich ein bisschen kochmäßiger klingen will.
You're welcome.
Kommt dann da eben diese Mischung aus hart gekochten Eiern und dann eben einer kleinen Kaper, einem Senf, einer Schalotte. Die kommt dann quasi ja oben drauf.
Quasi
und
wie
dann,
Remoulade, nur ohne Creme,
ohne
Bindung.
Ja,
ja,
genau.
Genial.
Das
Lieb
ist mega
ich.
Lecker.
Ja.
Man kann da auch mal so ein paar Kräuter oder sowas reintun. Das finde ich mega geil.
Dill, Kresse.
Es gibt so von so einer britischen Köchin, Angela Hartnett heißt die, auch so ein ganz geiles Ding. Das macht sie mit Lauch, macht sie mit Brokkoli. Kannst halt auch geil mit grünem Spargel machen.
Mm.
Den kochst du, schneidest den in Stücke. Oder kannst den auch irgendwie braten oder was weiß ich nicht was. Und dann kochst du dir wachsweiche Eier. Die hackst du dann grob und dann mischst du dir aus den wachsweichen Eiern und einer Kaper und einem Senf wie so eine sehr flüssige Vinaigrette im Prinzip.
Mm.
Und das ist auch mega lecker.
Oh, das ist ja...
Wir haben
ich
ja
weiß
über,
gar nicht, wohin.
Wir haben über Ex-Benedict gesprochen. Ich finde, da kannst du auch einen Spargel dazu
Auf
legen.
Jeden Fall. Also alles, wo irgendwie ein Ei und irgendwie ein bisschen Kräuter, Kapern vorbeiläuft, da kannst du sowas von den Spargel dazuhauen. Fantastisch. Ich finde, das ist einigermaßen dicht an. Ich mache total gerne rohen Spargelsalat. Mhm. Und dann sind Menschen regelmäßig
weiß
irritiert.
Weiß oder grün?
Weiß.
Mhm.
Und dann sind Menschen regelmäßig irritiert.
Wie, der ist roh?
Ja, und es funktioniert total super. Einfach runterschälen und möglichst dünn schneiden. Also, weil dann ist der noch knackig,
aber
halt auch nicht so dick wie eine Gurkenscheibe oder sowas. Und dann kann man den ganz wunderbar kurz, also es ist noch nicht mal, es ist ein kurzes Marinieren. Es ist
ein Anmarinieren.
Genau, ein Anmarinieren. Bisschen Salz, bisschen Zucker, ein bisschen heller Essig oder Zitronensaft.
Oder Himbeeressig kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, da sind wir ganz kurz vor.
Vor Erdbeere?
Da sind wir kurz vor.
Vor deiner Erdbeersperre?
Kurz vor Erdbeerspargelsalat, wozu ich eine sehr starke Meinung habe. Naja, und das einmal kurz ein Momentchen stehen lassen, vielleicht noch ein paar, um Pinky reinzukriegen, eine klein gewürfelte Schalotte.
Mhm.
Und wenn man die stehen lässt, dann wird die ja auch so richtig schön rosa, wenn man die mit Essig ein bisschen stehen lässt. Und genau diesen wunderbaren roh marinierten Salat, das ist total lecker, das geht ganz, ganz schnell und ist einfach. Ja, es ist eine schöne Spargelabwandlung.
Mhm.
Den kannst du natürlich genau in der Edition, die du gerade beschrieben hast, klassisch mit gehacktem Ei oder auch ohne, mit Kapern, mit Dill, mit Radieschen, mit Kresse in die Richtung gestalten. Oder du gehst so ein bisschen in die mediterrane Richtung und machst da mal eine kleine Kirschtomate. Es soll Menschen geben, die da Rucola drunter hauen. Ich bin eher so die Abteilung Gartenkresse. Menschen experimentieren da auch noch irgendwie mit Feta und oder die sanftere Variante, ein bisschen Ricotta. Man kann den auch wirklich komplett pur nur mit den Schalotten zum Beispiel essen. Ist auch saulecker.
Und ich habe ja in der letzten Folge über gepickelten Rhabarber gesprochen.
Mhm.
Kann Spargel auch einfach geil pickeln.
Ja.
Kann man dann auch sogar mit Rhabarber zusammen machen. Da braucht man halt wirklich ein bisschen Zitrone. Und dann kann man tatsächlich, man ist ja beim Spargel eh schon beim Sparsteller zugange, kann man das dann, man kann den entweder in auch, so wie du es gerade beschrieben hast, dünne Scheiben schneiden oder man macht es noch schneller, indem man einfach mit dem Sparschäler immer weiter, bis gar nichts mehr vom Spargel übrig ist. Und dann kann man den auch geil, so Salz, Zitronensaft, auch geil als Topping dann für irgendwelche Sachen benutzen. Ich habe so mal eine Focaccia zum Beispiel gemacht, wenn die relativ feist belegt ist, kann man da halt geilen Spargel irgendwie drauf packen. Das ist irgendwie gut. Und ja, du hast eine Spargel-Erdbeersperre.
Ich habe eine, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie so ein 90er-Jahre-Ding. Spargelsalat mit Erdbeeren und am besten noch grünem Pfeffer. Irgendwie, ich glaube noch nicht mal, dass es an der Zusammensetzung der Aromen liegt. Aber wenn ich das schon auf einer Karte lese, muss ich irgendwie die Augen verdrehen. Kommt so der Grantelhuber bei mir schon wieder durch. Ich mag das einfach nicht. Ich möchte gerne die Erdbeere getrennt vom Spargel. Ich möchte weder an A noch an B grünen Pfeffer dran haben. Und ich würde gerne, wie wäre es, wenn man vorher sich zwei Gänge Spargel reinzieht und dann gibt es im Dessert eine Erdbeere? Das finde ich gut.
Ein Erdbeer-Tiramisu, damit man die Italiener wieder sauer haben. Aber ich finde, dass das oft halt zu wenig Kontrast hat. Also so ein bisschen Zucker verträgt Spargel ja durchaus. Kommt ja auch ins Kochwasser rein, also vor allen Dingen weißer Spargel halt. Aber deswegen, ich finde, Himbeere ist ein weiter, weil Himbeere ist saurer.
Ja.
Und Himbeeressig ist auch saurer.
Aber ich möchte diese schon irgendwie blumige Note, die ja sowohl eine Himbeere als auch eine Erdbeere, irgendwie will ich die nicht am Spargel haben.
Ich finde auch nicht, dass das ein Perfect Match ist. Leipziger allerlei.
Ist Jule. Ein Perfect Match.
Spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle.
Absolut nicht. Es spielte vor allen Dingen in der Theorie wir haben schon häufiger über den jungen Koch, das nicht mehr ganz so up-to-date Lehrbuch aller Köche und Köchinnen. Da spielte das vor allen Dingen eine Rolle, weil es einfach so ein absoluter Klassiker ist. Ich wusste ganz lange nicht, was da drin ist. Wir haben auch sowas wie, also es ist so ein absolutes Frühjahrsgericht.
Genau, da kommt doch Erbse rein.
Erbse.
Blumenkohl auch.
Nicht, dass ich wüsste.
Ich glaube, wahrscheinlich in Abwandlung oder
ja,
sowas.
Auf jeden Fall.
Morchel kommt
die
rein.
Die Morchel, genau. Und versucht doch
wahnsinnig
heutzutage
anstrengender
mal.
Pilz.
Erstens das. Aber versucht doch heutzutage mal irgendwie an so eine Morchel ranzukommen.
In Frankfurt gibt es zum Glück die Kleinmarkthalle. Da kann man sich eine Morchel zu horrenden Preisen beschaffen.
Ich glaube, dass du in Köln kommst du wahrscheinlich wirklich eher an bewusstseinserweiternde Substanzen als irgendwo an eine Morchel.
Gibt es in Köln sowas wie das frische Paradies?
Ja.
Diese etwas, ja, wahrscheinlich da
am Hürt.
Ja, ist so eine Supermarktkette für KöchInnen und für reiche Leute.
Für hauptsächlich reiche Leute. Genau, also die Morchel, ich finde die Morchel ist ein Spitzenpilz. Mhm. Ich finde die Morchel richtig geil. So Morchelrahm, oh, 12 von 10, richtig, richtig geil. Ist auch so ein, weiß ich nicht, hat sowas Fürstliches. Irgendwie sowas Erhabenes.
Ja,
halt
bei
Morchel.
Leipziger Allerlei ist doch auch was Feines eigentlich.
Ja,
ne?
Genau, weil da eben, da kommt der teure Spargel rein, da kommt die teure Morchel rein. Die kleine, feine, zarte Erbse.
Und kommt dann Karöttchen auch sowas?
Ein kleines, feines, junges Karöttchen. Wirklich diese ganz jungen, diese mini-kleinen, die gerade aus der Erde rausgezogen werden. Flusskrebsschwänze.
Ja.
Ich musste gerade wirklich, was kam da? Kram. Okay,
ja,
junger
ja,
Koch,
ja.
Seite 5. Noch eine zurück. Flusskrebsschwänze. Oh Gott, da habe ich auch fürchterliche Erfahrungen im Schwarzwald gemacht. Verstehe ich auch nicht, weil, also...
Ich kenne Leipziger Allerlei vor allen Dingen als Tiefkühlprodukt vom Eismann, sage ich dir, wie
wow.
Es ist.
Wow. Sind da so kleine Garnelchen drin,
ich
oder
weiß
was
nicht,
ist
was
dann da drin?
Drin ist, weil...
Skippt man das dann? Also, nee, ich überlege gerade mal, ob man den Flusskrebs...
Ich glaube nicht, dass...
Dass der bei Froster...
Wahrscheinlich ist es dann auch sowas, was du dir dann auch so als eine vegetarische Beilage bestellst,
ja.
Und dass viele gar nicht wissen, dass da eigentlich Flusskrebse ins ganz Klassische reinkommen.
Ja.
Was ich wirklich auch noch geil finde, ist gegrillter grüner Spargel, wo du ein bisschen kleinen Hauch Zitronensaft und dann noch Parmesan drüber, da kann ich 2 Kilo von essen.
Ja, locker.
Also,
ja.
Wir haben ja eben über die 1,5 Kilo gesprochen, ne? Und die der Deutsche im Schnitt im Jahr ist, wenn mich nichts davon abhalten würde und wenn ich richtig gut drauf bin, dann kaufe ich für 2 Personen 2 Kilo Spargel. Sag ich dir, wie es ist. Und da bleibt nicht viel von übrig, weil den muss man auch noch schälen.
Ja.
Da ist ganz viel Wasser dran.
Absolut.
Und dann ist auch die Beilage und der Spargel ist der Spargel.
Alles unter 500 Gramm ist für dich eine Frechheit? Pro Person?
Pro
Portion und Person.
Ich finde, man muss ja wirklich auch abziehen, was man darunter schält.
Ich finde, man muss auch eindeutig mit einrechnen, liegt daneben ein Schnitzel und noch eine Handvoll Salzkartoffeln oder liegt daneben ein Scheibchen Schinken und 2 Salzkartoffeln.
Dann, ich ziehe dir, ja, vielleicht nicht ein Kilo, aber ich ziehe dir über 500 Gramm auf jeden Fall weg.
Ganz locker, im Vorbeilaufen.
Und es ist für mich auch kein Wettbewerb.
Nee. Nee, ist eine Lebensaufgabe. Es ist kein Wettbewerb.
Wir müssen gleich noch darüber sprechen, wie wir Spargel essen. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell Spargel kochen.
Wir müssen mal, ja, wir haben uns dafür entschieden, dass wir nicht Stangenspargel und Holly machen, sondern wir kochen ein Risotto.
Wir kochen, du kochst in erster Linie. genau.
Das machen wir jetzt.
Liebe Anke, wir machen jetzt ein wunderbares Spargel-Risotto. Und bevor wir mit irgendetwas anderem starten, wir fangen natürlich mit unserem Spargel an. Wir kochen aber aus unseren Schalen eine Brühe, damit einfach wirklich der komplette Geschmack aus dem Spargel in unser Risotto reingeht und wir die Schalen nicht einfach irgendwie wegschmeißen.
Und die Enden zum Beispiel.
Und die Enden zum Beispiel, genau. Das heißt, wir schälen jetzt hier einfach mal fröhlich unsere überschaubaren Spargelstängchen runter, schnappen uns die Schalen und die Enden, setzen die mit Wasser und das gute alte, eine Prise Salz, eine Prise Zucker, ein bisschen Zitronensaft und ein kleines Flöckchen Butter. Setzen das auf und lassen das so mal 30 Minuten simmern. Ich dachte früher auch immer, dass so eine Spargelbrühe ewig vor sich hinkochen muss. Nee, die wird dann auch irgendwann bitter,
ja,
weil auch in den Schalen
Bitterstoffe sind. Aber irgendwann ist auch der Geschmack aus den Schalen einfach raus.
Ja, genau. Und deswegen mach mal 30, mach mal 40 Minuten und gut ist. Und naja, alles hat immer mehr Geschmack als Wasser. Von daher schälen wir jetzt hier einfach mal unseren Spargel.
Fürs Spargelschälen braucht man immer einen freigelegten Unterarm.
Ja.
Damit man die Spargelstange auf dem Unterarm ablegen kann.
Ganz
genau.
Dann
setzt man oben ab und zieht runter.
Man zieht runter und dann kann man oben mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger die Stange quasi so ein bisschen drehen. Und es ist auch wichtig, dass man beim Schälen dreht, damit man halt rund abschält, weil ansonsten haut man da ja so Ecken rein. Je nachdem, wie viel Spargel man da zu schälen hat, ich glaube, bei uns hier jeweils 3 Stangen, ist das alles sehr überschaubar. Aber wenn man dann halt schon mal irgendwie für 6 Personen oder so Spargel schält, vor allen Dingen als Hauptgangportion, kann es schon zu gewissen Hautreizungen kommen. Und in meiner Ausbildung hatte man dann halt nicht für 6 Personen, sondern eher so für 150 Personen den Spargel vor sich. Und dann hat man sich immer die Unterarme in Frischhaltefolie eingewickelt, weil es ansonsten wirklich, hast du so richtig rote Flecken bekommen. Ja. Naja.
Und tatsächlich kann man ja mittlerweile verhältnismäßig häufig bei uns beim Markt, wenn Spargel full on Saison hat, kann sich den einfach schälen lassen.
Ja.
Und dann habe ich aber früher gedacht, ja, dann hat man ja gar nicht die Schalen, dann kann man sich einfach einen Sack Schalen dann noch mitnehmen. Und da sage ich schon durchaus auch ja zu. Muss man dann immer noch mal ein bisschen kontrollieren, ob die Schälmaschine auch gut geschält hat?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und wenn man sich nicht so ganz sicher ist, wie gut ist mein Sparschäler, wie gut bin ich da gerade über die Stelle gegangen? Also es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Köchinnen, die einfach da sehr erfahren sind, die sehen das tatsächlich am Glanz. Also dass du halt wirklich erkennst, wie glänzend, wie viel Flüssigkeit tritt da aus? Ah, okay, das ist noch total stumpf, das glänzt nicht, aka da ist noch Schale drauf. Das kann man machen. Und das andere ist halt, ohne Witz, einmal kurz mit dem Fingernagel nachgucken. Weil ich finde es wirklich, ich finde es hart eklig, wenn Spargel nicht richtig geschält ist. Das
macht nichts wütender als Leute, die nicht ordentlich Spargel schälen.
Und dann sitzt du da und freust dich und hast die Hollandaise da drüber gekippt und vielleicht schon das Kartoffelchen halbiert.
Und dann hast du eine Zahnseide.
Hast du da halt wirklich wie so eine Katze, die Gewöll hochwirkt, hast du da hinten eine Spargelschale im Hals. Gefällt mir nicht, deswegen ruhig mal ein bisschen mehr Zeit lassen, vielleicht einen kleinen Plausch dabei halten, schon mal ein kleines Gläschen Riesling oder eine Apfelschorle trinken und lieber sorgfältig schälen. So, und guck mal, das sind die Schalen von 6 Stangen. Und trotzdem ist das Töpfchen schon ordentlich voll. Und da ist total viel Geschmack drin. Wir machen da jetzt Wasser drauf. Und da wird eine wunderbare kleine Brühe rauskommen. Unsere Brühe ist wirklich lecker. Ja, ist schon. Jetzt Spargelseason.
Oh,
oder?
Spargelbrühe kann ich auch einfach so trinken.
Ohne Witz. Liebe Anke, du könntest den Spargel in so daumendicke Stücke, ich würde den nicht so klein.
So?
Nee, ruhig eins schmaler.
Ja, so?
So ist super.
Okay.
Mit unserem Risotto, ich würde mit einem Zwiebelchen, beziehungsweise mit einer Schalotte, ich habe leider keine Schalotte, ich habe nur ein Zwiebelchen, damit anfangen. So, wir fangen an. Und zwar machen wir so einen Schwenk Olivenöl in die Pfanne. Und dann dünsten wir zusammen unsere Zwiebel, beziehungsweise Schalottenwürfelchen und unseren Risotto-Reis an.
Mhm.
Und zwar wirklich, ich mag ja das Wort glasig in dem Zusammenhang sehr gerne, weil die Zwiebelchen und der Reis verwandeln sich in was Glasiges. So, und unser Reis ist ein Canaroli. Ist einfach ein Rundkornreis, also Milchreis, Hauptsache rundes Korn. Dann lösche ich gleich mit so einem Schlückchen Weißwein ab. Das kann man weglassen, wenn man auf den Alkohol verzichten möchte. Ist völlig okay. Und legt einfach sofort mit Brühe los. Ich mag diesen kleinen Weißweinablöscher einfach gerne. Der bringt eine Säure. Weil wir hauen da ja nachher noch ordentlich Parmesan und Butter drunter. Das heißt, da kann wirklich auch eine Säure dran. Mit unserem kleinen Risotto geht es jetzt schon los. Wir lassen den Weißwein komplett verkochen. Und ich finde, dass man beim Risotto immer sehr, sehr schön quasi den Topfboden im Auge behalten kann. Also das Ding ist, man gießt eine Flüssigkeit drauf und zwar nicht alles in einem Rutsch. Wenn insgesamt 1 Liter Flüssigkeit jetzt an diesen Reis dran käme, gießt du da nicht 1 Liter drauf und wartest, was passiert, sondern du gehst kellenweise vor.
Ja.
Schnappst dir eine Kelle, schüttest sie da drauf und dann guckst du, dass halt alles richtig schön in so kleinen Bläschen langsam verkocht, verdunstet.
Genau, aber ein Teil, wenn die Kelle reinkommt, rührst du einmal durch.
Auf jeden Fall.
Genau. Definitiv. Aber es ist schon ein bisschen ein Trugschluss zu sagen, Risotto muss permanent gerührt werden.
Nein.
Das ist Quatsch.
Nee. Und man muss auch nicht schon irgendwie in der Nähe bleiben. Also räum halt die Spülmaschine aus oder sowas. Also ich würde jetzt nicht mich in einen anderen Raum setzen. Nee, du musst schon umrühren regelmäßig. Aber du musst jetzt nicht 20 Minuten dir da irgendwie einen abrödeln wie bei einer Hollandaise, wo du halt dauerhaft schlägst. Das ist Quatsch. Nein. So, und jetzt hier, es ist alles an Flüssigkeit weg. Zack. So, mal so anderthalb Kellen da drauf. Und zwar
heiße Brühe.
Heiße Brühe. Brühe nicht in kalt, heiße Brühe. Weil ansonsten wird das früher oder später schleimig. Und deswegen ist es ja ganz wunderbar, dass wir jetzt gerade hier nebenan auf der anderen Herdplatte unsere wunderbare, sehr, sehr heiße Spargelbrühe stehen haben. Und können wir einfach mit einer Kelle, also wir können die jetzt natürlich abpassieren, wir können aber auch einfach mit einer Kelle
das rüberschöpfen, weil am Ende des Tages kommt da nachher auch Butter und Parmesan und alles rein. Das heißt, die muss jetzt auch nicht so super klar sein.
Nee, die muss überhaupt nicht klar sein. Und ich finde, wenn du dann versehentlich irgendwie eine Spargelschale mit rüber schüttest,
meine Güte, dann nimm sie damit raus.
Das siehst du. Du beißt nicht versehentlich auf eine Spargelschale im Risotto. So, und so geht man jetzt hier einfach vor. Insgesamt würde ich mal so 15 bis 20 Minuten ansetzen für, wie das komplett gart. So, und jetzt gucken wir uns mal unsere kleinen, wunderschönen, rohen Spargelstücke hier an. Die wollen wir natürlich nicht 20 Minuten mitgaren, aber so 7 würde ich schon machen. Das heißt, wir machen jetzt so ein paar Fuhren Brühe reingießen, rühren, Brühe verkochen lassen. Und nach ungefähr 7 Minuten geben wir da unseren
ungefähr
Spargel.
Ungefähr nach der Hälfte der Kochzeit.
Ungefähr, genau, geben wir da den Spargel mit rein, weil dann natürlich der komplette Geschmack, der Saft im Spargel, in den Reis reingeht. Und das finden wir fabelhaft. Das möchten wir gerne. Und das ist ja überhaupt nichts. Ich verstehe nicht, also natürlich verstehe ich schon, warum Leute irgendwie ein bisschen Sorge vorm Risotto haben, aber
es ist auch ein bisschen eine Urban Legend.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, eine gute Bratkartoffel hinzukriegen, eine größere Herausforderung, als hier tiefenentspannt 15 Minuten neben einem blubbernden Topf zu stehen. Ich finde typisch für Risotto, ich vermute, dass die Italiener dafür einen Ausdruck haben, sind diese ganzen kleinen Bläschen.
Mhm.
Das ist nicht so ein wildes Wabern, sondern das sind halt so diese kleinen Bläschen. Dann weißt du genau.
Jetzt ist die nächste Fuhre dran.
Now it's time. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir auch den Zeitpunkt erreicht.
Wo den Spargelpunkt?
Den Spargelpunkt. Salz, bisschen vorsichtig, weil A, an unserer Brühe ist Salz und B, da kommt ja anschließend noch sehr viel Parmesan rein.
Parm, der Parm.
Und ich glaube, da hat man sich schon häufiger, gerade so, wenn irgendwo noch Speck oder Parmesan oder irgendwie noch eine Sardine reinkommt, dass man sich da manchmal so ein bisschen am Salz verkalkuliert.
Mhm. Jetzt sieht es dann, finde ich, immer kurz ein bisschen komisch aus.
Kurz mal ein bisschen suppig. Ja, aber der Spargel,
ja,
der lässt ja gleich da sein Wasser raus und dann verliert er ja auch wirklich auch an Volumen. Ja, aber ist ja natürlich klar, dass jetzt was relativ kaltes, relativ viel kaltes Spargelmaterial da in das Risotto
rein
ist.
Da kommt
und das dauert
wieder,
jetzt einfach einen Moment.
Der Blubber kommt schon.
Bis
wieder.
Es gleich wieder weiter blubbert. Oh, Anke, das wird so lecker. Wir probieren dann in wenigen Minuten mal so ein Reiskorn. Aktuell bin ich relativ sicher, dass das noch ein bisschen braucht.
Mhm.
Aber bevor wir ein Stückchen Butter und den Parmesan reinmachen, da muss das Risotto noch ein bisschen quasi zu flüssig in Anführungsstrichen sein. Weil der Parmesan und die Butter ja andicken. Das heißt, wenn da oben jetzt noch so ein bisschen Brühe draufsteht, man sagt aber ja, also Konsistenz passt, immer mit einrechnen. Man haut da jetzt gleich Parmesan und Butter drauf.
Und beides bindet.
Und das macht die Sache dicker. Und ein Risotto soll ja nicht stehen. Deswegen bin ich immer irritiert, wenn in Restaurants ein Risotto in so einem ausgestochenen Kreis serviert wird. Dann denke ich mir immer,
ist ein bisschen zu trocken.
Leute, da ist gerade eine komplette Nation, ist gerade wirklich richtig übel gelaunt. Weil ich glaube, die Italiener haben sogar ein Wort dafür, für diese Risotto-Welle. Ich kenne das Wort leider gerade nicht. Ich kann es gleich mal nachreichen. Wenn du an die Schüssel schlägst mit dem Löffel, dieses Schwapp, diese Welle, die das Risotto machen soll. Und dementsprechend darfst du es nicht zu Nocken abstechen. Dann ist es zu fest. Alonda. Zu Deutsch mit Welle. Alonda.
Mm.
Ich meine, jeder kann natürlich selber frei entscheiden, wie weich sein Reiskorn sein soll. Ein Risotto hat klassisch echt immer noch so ein bisschen Biss.
Mhm.
Es ist nicht einfach Milchreis, der seit 2 Stunden da irgendwie vor sich hin köchelt. Das ist es halt nicht. So, und jetzt Käse rein. Ich nehme auch direkt die Hitze raus.
Wie viel Butter?
Ja, so ein Flöckchen. Ich kann Salz mehr dran machen. Ich finde, der Zitronensaft war on point. Mir gefällt's gut. Ich würde sagen, plating.
Jule, wir haben ja hier schon viele leckere Sachen gekocht, ne? Aber glaube ich, keinem anderen Gericht wollte ich meine Fresse schneller in so einen Pottich versenken.
Ja, ich muss jetzt durchziehen, wirklich. Los geht's. Fresse im Bottich versenken.
Das liebe ich.
Es ist jetzt auch sowas, wo man geduldig sein muss. Ich habe richtig Angst, mir, um bei der Fresse zu bleiben, das Maul zu verbrennen.
Vor allen Dingen, beware of die Spargelstücke, ne? Mhm. Das ist so ein Verbrennungsgefahr wie bei Tomaten oder so, ne? Erster Spargel des Jahres, kann das sein?
Erster Spargel des Jahres, absolut. Ihr hört uns Mitte April. Mhm. Wir werden schon deutlich mehr Spargel gegessen haben, wenn ihr das hört.
Sehr sicher.
Oh.
Oh, ist das lecker.
Mhm.
Wir können auch eine kleine Prise Salz gebrauchen, aber nur eine kleine.
Bin
sehr froh, dass wir ein bisschen Zitrone dran gemacht haben, weil...
Braucht es schon, ja.
Dieses Reis, Butter, Parmesan, das ist schon dann auch sehr süß und sämig. Mhm. Und da braucht man so eine kleine Säure, um das aufzubrechen.
Mhm. Oh, ist das lecker.
Jule, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Spargel wie kein anderes Gemüse in Deutschland so eine hohe Saisonalität hat und dass die Saison auch so zelebriert wird und Anbaugebiete, ne? Ich wohne ja wirklich weit von Berlin entfernt, aber selbst ich weiß, dass Belitzer Spargel in Brandenburg bei Potsdam und Berlin, bitte, ich habe keine Ahnung, wo genau das ist.
Irgendwo da.
Ich weiß aber, dass Belitzer Spargel ein Ding ist.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und
natürlich, das wusste ich lange nicht, das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Die Gegend, in der wir aufgewachsen sind.
Ja, ist tatsächlich eine der bekanntesten oder berühmtesten Spargelanbauregionen in Deutschland.
Ich dachte immer,
linke Niederrhein.
Immer wenn mein Vater sagt, oh, der Spargel bei uns ist ja so gut, dachte ich, ja, das sagen sie überall. Nein, stellt sich raus.
Aber in dem Fall stimmt's.
Der Spargel bei uns ist wirklich gut.
Mhm.
Also, was ist das denn, Brüggen, Bornheim?
Bornheim ist eher noch so bei Bonn. Also das ist zwischen
auch
Köln
schön.
Und Bonn, ja.
Ja.
Das ist aber auch ein bekanntes Spargelgebiet, was ich kannte.
Bei uns heißt der Ort Born, deswegen dachte ich gerade,
genau.
Ist so Brachtborn, ist die Ecke da.
Mhm. Also, das in den Spargelübersichten steht dann quasi Brüggen, aber da gehört dann auch mal Kaltenkirchen, Nettetal.
Solche Geschichten.
Genau. Man kann es auf den linken Niederrhein eigentlich.
Ja.
Also dieses Zipfelchen unterm Ruhrgebiet, was da so Richtung Holland.
Ich überlege gerade, was sind das für Nummernschilder? Auf jeden Fall
Viersen,
Nettetal, Kaltenkirchen.
Ja, aber es ist alles Kreis Viersen.
Ja. Ah, alles?
Es ist alles Kreis Viersen. Steht überall VIE.
Okay.
Auf den
Viersen represent.
Viersen.
Viersen.
Wie die coolen Leute sagen. Nicht. Genau. Aber hier, Spargelregionen in Deutschland. Kleines Ratespiel an dieser Stelle. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mitraten. Müsst ihr aber nicht. Ich habe mir mal angeguckt, wo in Deutschland...
Ihr könnt eine Gaskartusche gewinnen. Nein.
Ich habe mir angeguckt, wo in Deutschland flächenmäßig der meiste Spargel angebaut wird. Wir reden hier von Bundesländern, Jule. Was glaubst du, ist auf der Eins?
Ich glaube, NRW ist die Eins. Ich glaube, NRW ist die Eins, Baden-Württemberg die Zwei und Brandenburg die Drei.
Brandenburg die Drei war richtig.
Alles andere nicht.
Niedersachsen.
What?
Niedersachsen ist auf der Eins, dann NRW, dann Brandenburg, dann Bayern und dann Baden-Württemberg.
Ach was.
Aber tatsächlich, man sieht so, es ist eine relativ gleich absteigende Pyramide, bis wir dann bei Hessen sind und dann wird es richtig klein. Dann sind wir in Schleswig-Holstein. Ich glaube da, was gibt es in Schleswig-Holstein? So ist in Schleswig-Holstein das alte Land oder ist das in Niedersachsen? Da gibt es auf jeden Fall andere Sachen.
Ich muss bei altes Land irgendwie an den Bodensee denken, bis er
die
ganz andere Ecke
ist. Nee, das
ist
in Norddeutschland. Das ist so in der, das ist bei Hamburg da. Ich glaube, das ist dann, ist das Schleswig? Oh Gott, jetzt wird's peinlich. Egal, auf jeden Fall
zum Spargel.
Also Niedersachsen und NRW. Genau. Und
Bayern, bayerisch, wer kennt die nicht, den berühmten bayerischen Spargel?
Naja, aber wenn du in Baden-Württemberg, man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel... das Schwabeländle, sowohl in Bayern wie auch in Baden-Württemberg ist. Und das vor allen Dingen, wenn du da eben in Nordbayern und so, da wird auch gespargelt anscheinend.
Da wird auch nicht einer weggespargelt, verstehe. Ja gut, wir müssen, danke, dass ich mich da jetzt ganz kurz ein bisschen blamieren durfte. Aber
du hast Brandenburg auf der 3 völlig richtig eingeschätzt. Also von daher, also. Und NRW war auch
irgendwie ansatzweise korrekt.
Jule, wir müssen eine ganz wichtige Sache noch klären.
Unbedingt.
Wenn du so eine ganz klassische...
Ich sehe es schon an deinen Äuglein. Ja, wo geht die Reise hin? Ja,
ja, das ist das, wo, glaube ich, manche Leute einen Psycho as hell finden. Mhm. Wenn du so einen Bund Spargelstangen hast,
jo,
sagen wir...
Gegart auf dem Teller.
Gegart auf dem Teller, mit einer Hollandaise drüber, mit einer Salzkartoffel und einem Schinken daneben. Wie verzehrst du dann diese Spargelstangen?
Von hinten nach vorne. Ich fange hinten an.
Und Stange nach Stange?
Ja.
Okay. Vielleicht findest du mich dann auch, ich weiß nicht. Bei mir ist es so, eine von hinten nach vorne sowieso.
Spitze das Beste. Man arbeitet sich zur Spitze vor.
Ja.
Definitiv.
Ich arbeite mich zu den Spitzen vor.
Das hat was mit, das hat was mit Vorfreudemanagement zu tun. Ach was, komplett.
Bei mir liegen am Ende alle Spitzen auf dem Teller und dann esse ich alle Spitzen hintereinander.
Ich überlege gerade, ob ich das wahnsinnig genial finde oder weird.
Ich esse mal eine komplett, weil die, man muss auch sagen, man opfert natürlich die Temperatur der Spargelspitze. Am Ende sind die halt nicht mehr so bullenheiß. Aber ich bin generell eine Person, ich heb mir den besten Bissen und die besten Bissen bis zum Schluss auf. Und das kann dann auch manchmal zu so unguten Gefühlen führen, wenn du so am Ende von so einem Teller bist und dann jemand fragt, darf ich mal probieren? Und du denkst dir so,
nein, auf gar keinen Fall.
Das hätten wir am Anfang
das hättest du vor von acht dieser Minuten Speise fragen können, aber
hätten wir darüber gerne sprechen können, ja, aber jetzt sind nur noch die allerbesten
Bissen. Stichwort Vorfreudemanagement.
Bei aller Liebe, how about no?
Ja. Einfach mal ein klares Nein. Vor allen Dingen, wenn man halt, also man erkennt ja dann relativ schnell deinen Plan, wenn du mit dem kompletten Bund Spargel dich von hinten nach vorne arbeitest. Also du hast auch beim vierten Bissen immer noch keine Spitze da weggenommen. Dann sieht man ja, welchen Plan du verfolgst.
Bei der Pizza wird auch vorher das Stück getauscht. Wenn du mit mir ein Pizzastück tauschen willst, tauschst du das mit mir am Anfang.
Ja, verstehe ich.
Da wird das beste Stück bis zum Ende aufgehoben.
Ich muss allerdings sagen, also ich verstehe das sehr gut. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Abwägen, ob ich das genial oder ein bisschen weird finde. Ich finde so ein, also ich spare mir auch sehr, sehr gerne oder baue so das den besten Bissen so zum Ende hin. Also dass es auch so eine Entwicklung ist,
eine
auf jeden Fall.
Eine Spargelspitze, die ist dann eingerollt in ein Stück Schinken. Das wird in die Hollandaise reingedippt. Und dann kommt
auf die Kartoffel drauf.
Ja, die Kartoffel liegt schon da hinten und da wird dann die Spargelspitze draufgeschoben.
Definitiv,
vorne auf die Gabel.
Damit auch noch so ein bisschen Hollandaise auf die Kartoffel draufgeschoben wird. Definitiv. Man verfolgt einen Plan. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Ja, und ich finde aber auch zwischendurch, finde ich es mal ganz gut, so ein mittleres Stück vom Spargel, so quasi der Bissen vor der Spitze.
Das ist auch ein guter Bissen.
Ist auch ein sehr, sehr guter Teil, der so ein bisschen, der schon so leichte Spargelspitzen-Vibes hat, aber immer noch mehr Stange ist.
Der hat nicht mehr diese Faserigkeit, aber noch nicht diese ganz dolle Cremigkeit von der
genau
Spitze.
Das. Mhm. Den finde ich auch sehr, sehr gut.
Finde ich aber, wenn jetzt gerade haben wir den Spargel ja auch klein geschnitten, da ist dann auch immer die Frage, ne? Hat man dann die Spitze in etwas größer? Ich würde ja niemals eine Spitze durchschneiden. Das ist das einzige Problem, wenn man Spargel pickelt und den dann mit dem Sparschäler runterschält. Dann muss man halt irgendwann die Spitzen in so. Das tut eigentlich auch immer ein bisschen weh.
Ja, aber man muss dann da auch manchmal durch.
Ja.
Anke, ich bin total froh, dass wir das geklärt haben.
Ganz kurz müssen wir noch sprechen über die Spargelcremesuppe.
Wir müssen ganz kurz über die Spargel, weil ich würde gerne, wir haben gerade so schnell uns eine kleine Spargelbrühe zusammengekocht. Und das Ding ist ja, du musst die Stangen einfach schälen und dann hast du halt die Schalen da. Und man denkt sich immer, aber das ist jetzt voll aufwendig. Nein, es ist wirklich überhaupt gar kein Aufwand.
Gar nicht Aufwand.
Und es ist wahnsinnig lecker. Mhm. Und es geht wirklich rucki-zucki und so eine Brühe steht nicht 2 Stunden auf dem Herd und muss irgendwie abgeschöpft werden, sondern einfach nur die Abschnitte hinten, das Ende, was man wegschneidet, alles an Schale in den Topf rein, kaltes Wasser drauf.
Schnitz, Zitrone, Stück Butter.
Bisschen Salz, bisschen Zucker, einmal aufblupsen lassen und dann lässt man das so, das schmeckt nach 30 Minuten schon total lecker, lässt man das so ein bisschen simmern. So, und ich bin ja nicht so ein ganz großer Cremesuppen-Fan. Ich muss mir jetzt auch nicht im Herbst literweise Kürbissuppe reinfahren. Ist so, weiß ich nicht.
So okay.
Aber was ich wirklich ganz, ganz stark liebe und dann auch zelebriere, das ist eine Spargelcremesuppe. Gott, finde ich die gut.
Wo dann, das ist jetzt auch eine gute Frage, der Spargel mit püriert wird bis auf die Spitzen oder die Brühe abgebunden wird?
Ich finde es einfach intensiver, wenn da auch noch ein bisschen gekochter Spargel mit püriert wurde. Das schmeckt einfach intensiver. Brauchst auf jeden Fall die Spargelbrühe. Also nur Spargelbrühe abbinden finde ich zu laff und auch fast schon ein bisschen zu mehlig.
Ja.
Ich finde, du brauchst einen Teil von den gekochten Stangen, die du dann mitpürierst. Natürlich niemals die Spitzen, weil man ist ja kein Vollidiot. Auch einfach mit, du kannst ja noch ein bisschen einen kleinen Schwupps Sahne dran machen, braucht man aber ganz häufig nicht. Flöckchen Butter, Salz, Pfeffer, möglicherweise eine mini kleine Prise Muskat. Es gibt Leute, die machen da Bärlauchöl drauf. Ich bin Purist, mache ich nicht. Ich möchte die so plain genießen. Ich hätte dazu gerne ein helles Baguette. Und ich würde mir auch einen Sauerteig gefallen lassen. Guck mal, so wild bin ich, aber...
Na, vielleicht dann einfach auf das Brot eine Bärlauchbutter.
Ja, now we're talking. Oder, oh mein Gott, hold on to your seat, ein Bärlauchbrot.
Leute, wenn ihr jetzt noch keinen Bock auf Spargel habt, Spargel ist auch noch saumäßig gesund. Spargel enthält Bitterstoffe. Das ist richtig gut für die Leber.
Mhm.
Nice.
Da wird der Riesling dazu quasi direkt ausgeglichen.
Auch, also ich finde, wenn man es weiß, dann merkt man auch, dass Spargel ein bisschen bitter ist, aber ich habe Spargel jetzt nicht so als Bittergemüse auf dem Schirm eigentlich.
Nee, gar nicht.
Also wenn man Spargel richtig doll verhunzt, dann schmeckt er halt irgendwann bitter oder hast ja eben auch schon gesagt, wenn man die Brühe zu lange kocht, so, dann wird es bitter. Genau. Ich glaube tatsächlich über, wie man Spargel kocht, müssen wir nächstes Jahr um diese Zeit sprechen. Ja. Wir haben ja schon einmal auch kurz geklärt, grüner Spargel nicht mit Zitrone kochen, sonst wird er braun.
Sonst wird er braun, ja. Und am weißen Spargel gibt es einfach die magische Vierfaltigkeit: Salz, Zucker, Zitrone, Butter.
Und
gutes Gadget an dieser Stelle, natürlich ein Schäler. Mhm. Leute, auch da, wenn ihr merkt, der war letztes Jahr schon irgendwie leicht angerostet und man kämpft immer so ein bisschen, kauft euch doch einfach mal einen neuen Sparschäler. Und man kann da so abwägen, wie fein der ist. Also beim Spargel wird es einfach teuer, wenn der super viel abschält. Weil, also ihr schält dann halt auch irgendwann das gute Zeug ab.
Material.
Genau, teuer bezahltes Material. Von daher, Sparschäler ist Gadget Nummer 1. Gadget Nummer 2, finde ich, ist mal wieder die gute alte Zange, weil es ist sehr, sehr praktisch. Man muss ja irgendwie diese riesigen, glühend heißen, Lava-Magma-heißen Spargelstangen aus dem Wasser holen und mal ganz kurz hinten probieren, haben wir einen Garpunkt erreicht oder brauchen wir noch 30 Sekunden?
Gibt ja sogar extra Spargelzangen, die dann so eine kleine Einbuchtung haben. Finde ich jetzt ein zu saisonales Produkt. Ich habe ja hier auch schon mal die große Pinzette ins Spiel gebracht. Damit kann man auch eine Spargelstange rausfischen. Ich habe tatsächlich schon ganz, ganz lange in meinem Handy so ein Tab offen von so einem Instagram-Spargelschäler. Der heißt The Forever Peeler und soll super mega turbo geil sein. Ich habe ihn bisher noch nicht gekauft. Wird vielleicht eines Tages passieren.
Ich bin so gespannt. Wie ein Flitzebogen.
Der ist auch richtig, das ist einer dieser Schlittenschäler.
Der Forever Peeler.
Der sieht richtig schön aus. Falls den jemand von euch getestet hat, gerne schon mal,
Bescheid
sagen.
Wie gesagt, ich
finde bei diesen Instagram-Produkten manche sind ja richtig gut. Also die man dann so als Werbung reingespült bekommt. Ich glaube, ich folge so einer Köchin, Sophia Rowe heißt die. Die hat dafür mal Werbung gemacht.
Ja, man kann es ja mal ausprobieren, weil vielleicht ist ja wirklich mal was Gutes dabei. Ich würde beim Forever-Schäler sofort vermuten, mein 9,90 Euro Fackelmann kann da locker mithalten. Aber ich glaube, das eine super Klinge.
Vielleicht ist das auch das Ding, dass man da die Klinge eben austauschen kann.
Ja.
Und das eben dann das metallene Außen, das Forever am Forever Peeler ist.
Ja, und dann kannst du, weil das ist natürlich, das kannst du mit den Fackelmann-Dingern eigentlich auch machen. Man kann ja auch je nach Linkshänder, Rechtshänder die Klinge meistens umdrehen. Da muss man so ein bisschen an diesen kleinen Schräubchen rumfrickeln. Ja, also einfach gucken, dass man einen Sparschäler hat, der noch ein bisschen was kann. Weil natürlich, wenn der seit 10 Jahren in der Schublade liegt, dann ist das Ding einfach stumpf. Also ist ja vollkommen klar.
Und dann bleibt man auch bei jeder Stange hängen und dann ist das auch alles
nervig. Das wollen wir nicht.
Oh, ich bin jetzt auf jeden Fall sowas von ready für den Rest der Spargelsaison. Bei mir ist
also wir haben gerade offiziell das Go gegeben und ich möchte mich eigentlich jetzt in irgendein Wirtshaus meiner Wahl setzen und mir die Spargelkarte kommen lassen.
Ja, stimmt. Es gibt da doch immer extra.
Es gibt Spargelkarte.
Es gibt natürlich immer eine Spargelkarte und eine Pfifferlingkarte später.
Oh, yes.
Das habe ich.
Boop, boop.
Und wir haben natürlich auch Songs nochmal kurz. Nee, wir haben eine Hausaufgabe.
Wir haben eine kleine Hausaufgabe.
Und die Hausaufgabe, da hängt so ein Banner drüber und auf dem Banner steht drauf, traut euch.
Ganz genau.
Nicht im Sinne von heiraten.
Nee, wenn ihr möchtet, as you wish. Naja.
Ist eben patriarchal.
Wir sind ja, also die zweite Staffel geht wirklich mit, wir nehmen euch Ängste. Damit geht die los. Rhabarber haben wir euch schon Ängste
letzte
genommen.
Letzte Folge Oxalsäure, vor der keiner je Angst hatte. Aber jetzt haben jetzt wir schon einen Angstgegner. Doch, also.
Wir haben aber Angstgegner Nummer eins, das Risotto.
Haben wir schon ausgeschaltet. Wir haben das pochierte Ei schon ausgeschaltet. Haben,
ohne Witz. Also.
Gar kein Problem jetzt mehr.
So, und jetzt kommen wir zum ganz großen Angstgegner. Die Hollandaise. Oh mein Gott. Wir schreiben euch in die Shownotes eine ganz freundliche und zugewandte und angstfreie Beschreibung, wie ihr zu Hause euch mal ganz tiefenentspannt eine Hollandaise aufschlagt.
Und
das wird richtig, richtig super. Vielleicht startet ihr nicht sofort mit, oh mein Gott, morgen Abend kommen 20 Leute.
Erstmal für zwei Leute.
Fangt doch einfach mal mit zwei an und hauptsächlich tief durchatmen. Ist es folgendermaßen, ihr braucht ein Eigelb, ihr braucht flüssige Butter, ihr braucht gar nicht mit diesem, meine Butter muss geklärt sein, bla bla bla. Macht mal die Butter ein bisschen flüssig, damit fangen wir erstmal an. Und nur noch eine einzige Sache, bevor wir, weil also der Rest steht dann einfach in den Shownotes, wir erklären euch, wie ihr selber eine schöne Hollandaise zu euren Spargelstangen
aufschlagt. Ich finde das schön, dass du von wir sprichst. Du bist wie ich, nur umgekehrt.
Nein, natürlich machen wir das im Geiste. Also ich schreibe euch da natürlich auch rein, dass man macht sich klassisch so eine Essigreduktion. Ihr könnt aber auch einfach ein Schüsschen Zitrone oder ein Schüsschen Essig, den ihr gekauft habt, reinmachen. Ihr müsst da nicht erst noch Essig reduzieren. Und nur ein klitzekleiner Tipp, worauf ihr wirklich achten sollt, wenn ihr euch ein Wasserbad aufstellt. Weil die Hollandaise wird über einem Wasserbad aufgeschlagen. Also ihr habt einen Topf, in dem ist Wasser drin und da hängt ihr eine Schüssel rein.
Der Arsch von der Schüssel darf nicht im Wasser hängen.
Ganz genau. Und das Wasser bollert auch nicht wie die Sau, sondern das ist heiß, aber das kocht nicht. Mhm. Weil ansonsten seid ihr sehr, sehr schnell im Rührei-Bereich.
Und da, deswegen hat man dann Angst, aber damit passiert es dann gar
nicht. Macht einfach unten einen guten Schluck Wasser in den Topf rein. Da hängt ihr eine Schüssel drauf. Und die Schüssel, die haltet ihr nicht irgendwie mit dem Finger fest oder sowas, sondern ihr braucht eine Schüssel, die einfach hitzeresistent ist. Welche Schüssel das ist, völlig egal. Und die hängt ihr in diesen Topf rein, sodass die da auch freiwillig drin kleben bleibt, dass ihr die Hände frei habt. Mhm. Und dann habt ihr einen Schneebesen und vielleicht einen Löffel und ein Handtuch in eurer Nähe. Und wenn ihr denkt, oh, jetzt wird's aber zu heiß, könnt ihr mal eben den Topf rausheben auf das Handtuch und weiterschlagen. Und es
und
wird
dann
alles
ist das
gut.
Eine geile Hollandaise. Jule, ganz wichtig noch, ganz kleines Mini-Detail.
Oh mein Gott.
Du hast hier großartig angekündigt, als wir die Hollandaise beim pochierten Ei gemacht haben, dass es nur eine wahre Tütenholli gibt. Da müssen wir jetzt natürlich mal kurz sagen.
Ich habe groß rumgetönt.
Du hast gesagt, es gibt nur eine wahre Tütenholli.
Es gibt eine wahre Tütenholli. Ich habe vor allen Dingen gesagt, dass wenn jemand angibt, wie Sau, von wegen sein Ei Benedikt ist das Geilste und dann macht er eine Tüte auf, dann bin ich nicht impressed. Die Tütenhollandaise, die ich durchwinke, das ist die von Lukul.
Das ist so eine Marke, ich weiß gar nicht, ob die in Supermärkten so verbreitet ist.
Ich kenne die aus Großmärkten, aus dem Handelshof, aus der Metro.
Es gibt die aber auch tatsächlich manchmal bei Marktständen.
Ah,
wenn
ja,
da
klar.
Spargel
natürlich
verkauft wird, dann wird auch, ich meine, die kaufen die dann wahrscheinlich auch auf demselben Großmarkt wie den Spargel ein, da ist auch oft eine Lokul dabei.
Und ich sag mal, ich kann nachvollziehen, vor allen Dingen in der Gastronomie, warum man auf dieses Produkt zugreift, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn jemand selber seine Hollandaise aufschlägt, das gibt schon Bonuspunkte.
Ich finde,
Vollgas.
Das ist sein eigenes Produkt.
Ja.
Das ist auch ein bisschen so ein nostalgisches, du bist Vegetarierin auf dem Dorf und da wird
über einen Kohlrabi erstmal
Tetrapack-Lokul
geschüttet.
Blumenkohl oder über einen Brokkoli. Wird dann auch gerne mal mit der Hollandaise überbacken.
Oh, schön.
Warum auch immer.
Ja.
Das finde ich hat seine ganz eigene Nostalgie und das ist auch okay. Das ist wie eine Tiefkühlpizza, wie eine TKP, ein ganz eigenes Produkt.
Ja, auf jeden Fall. Also auch was die Aromatik angeht, Farbe, Konsistenz, Struktur,
ist auch immer
alles
ein bisschen
pipapo.
Zu fettig.
und irgendwie
fehlt immer Zitrone.
Ticken zu gelb.
Ja.
Da ist auch irgendwie so ein bisschen.
Steht auch immer ein bisschen zu doll. Eigentlich ja. kannst du die ja wirklich mit dem Teelöffel essen.
Ja.
Genau. Haben wir das auch geklärt? Packe ich mal Songs auf die Playlist.
Machen wir mal Songs.
Habe ich wohl einmal Jamie T. mit Sticks and Stones.
Muss ich kurz einen Slow Clap machen. Ja. Gefällt mir sehr gut.
Und dann hätte ich noch im Angebot wegen der Bitterstoffe Leandra Havas mit Bittersweet.
Wunderschön. Ich habe mich dir diesmal sehr stark angeschlossen und ich habe mich für die White Stripes entschieden mit I Just Don't Know What To Do With Myself. Und das andere, weil ich finde, die Almans bauen dem Spargel jedes Jahr aufs Neue diverse Denkmäler. Ich habe mich für Wir sind Helden und Denkmal entschieden.
Und damit, Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Sterne folgen, bewerten, weitererzählen.
Das hilft uns wirklich sehr.
Das hilft uns wirklich. Das sagen wir immer so am Ende, aber ist auch wirklich so. Und wir freuen uns auch immer wie Bolle, wenn uns irgendwelche Leute schreiben so,
ja, das ist
ich habe euch
schön.
Über Person XY entdeckt, lieben wir doll,
ja.
freuen wir uns extrem drüber, wird uns ganz warm ums Herz. Und die großen Umami Town Frühlingswochen gehen weiter.
Wupp, wupp.
Nächste Woche gibt's Maiglöckchen.
Also fast, ja.
Es gibt Bärlauch nächste Woche.
Natürlich, wir müssen über Bärlauch sprechen. It's time. Ich freue mich sehr. Es wird, vielleicht wird es ein bisschen müffeln in unserer kleinen Kabine hier.
Ja, weil nämlich, das können wir jetzt schon mal sagen, wenn eine Sache nicht stimmt, dass man von Bärlauch keinen Mundgeruch bekommt.
Das ist Bullshit.
Wer
nein,
sowas behauptet,
nicht.
Lügt. Den Rest klären wir nächste Woche. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.